Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Was für eine Freude. Ich habe Lilian Louton das zweite Mal als Gast in diesem Podcast. Und das erste Mal ging es um Viktor Frankl, Logotherapie und vor allem den Sinn im Leben. Und dieses Mal haben wir uns ein auch sehr spannendes Thema ausgesucht, nämlich den Umgang mit Krisen und wie wir aus Krisen wieder in eine innere Freiheit und in eine innere Stärke zurückkommen können. Liebe Lilian, wie geht's dir mit dem Thema und magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo, liebe Christa Marie. Ich freue mich sehr, zum zweiten Mal heute hier bei dir sein zu dürfen. Und für mich sind die Krisen ganz im Sinne der Logotherapie integraler Bestandteil des Lebens und idealerweise sogar etwas, an dem wir wachsen dürfen und vorankommen, wenn wir es schaffen, die Krise in diesem Sinne zu nutzen. Und deswegen freue ich mich total, dass wir heute über das wichtige Thema Krise sprechen. Genau, und wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr den letzten Podcast auch gehört habt, die Leute, die zuschauen, bin ich Therapeutin für Logotherapie und Existenzanalyse und gleichzeitig auch passionierte Tanzlehrerin. Eine interessante Mischung. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass Körper, Psyche und Geist alle sehr eng zusammenhängen und auch sich immer wieder gegenseitig beeinflussen. Ist übrigens auch beim Thema Krise deutlich zu spüren. Wir alle spüren ja auch, wenn wir von Krisen betroffen sind, wie der Körper zum Beispiel reagiert.
Ja.
Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen. Schön, wieder
Ich
hier.
auch. Ich bin auch sicher, dass gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, wo vieles im Aufruhr ist, in Umbrüchen und wo wir manchmal nicht ganz wissen, wie es zukünftig weitergeht, dass das ein besonders wichtiges Thema ist, weil auch wenn nicht jeder Mensch gerade aktuell in einer Krise ist, sind wir das, glaube ich, insgesamt schon ein Stück. So, und ich bin ganz gespannt. Du sagtest, dass Krisen in der Logotherapie anders verstanden werden, als wir sie normalerweise, Krisen wollen wir ja eigentlich nicht, ne? So. Und wie werden die dort verstanden, Krisen? Was ist da die Haltung dazu, der Hintergrund?
Ja, eine sehr gute Frage. Also der erste wichtige Gedanke in der Logotherapie ist, dass die Krisen eben auch ein Stück weit unser Helfer sein können, vielleicht eine Art Entwicklungshelfer. Erstmal gehören sie zum Leben dazu. Es gibt natürlich auch Philosophen, die sagen, das ganze Leben sei Leiden. So weit würde die
Oh Gott.
Logotherapie jetzt nicht gehen.
Ich auch
Genau.
nicht.
Nein. Sondern ja, das Leiden gehört aber integral genauso zum Leben dazu, wie auch die Freude und das Glück und die schönen Seiten. Wir sehen ja auch immer erst im Licht der Polaritäten die andere Seite. Das heißt, wenn wir nur Sonne hätten, wüssten wir nicht, wie besonders diese Sonne auch ist. Wir würden vergessen, sie zu schätzen. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, was Frankl immer wieder sagte auch, dass für uns Menschen ein Zustand von dauerhafter Homöostase überhaupt nicht wachstumsfördernd ist. Und oft werden in diesem Zustand die Menschen dann irgendwo und irgendwann unzufrieden, weil sie nicht mehr genau wissen, was eigentlich der Sinn in ihrem Leben ist. Hier haben wir wieder das Thema Sinn. Wenn sie dauerhaft in diesem Zustand der Homöostase eben verweilen. Und Frankl hat diesen Zustand dann als gesunden Zustand, also der für die Psyche förderlich ist, den Zustand der Noodynamik, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber da drin steckt das Wort Dynamik, entgegengesetzt. Und das ist eben ein Zustand, in dem wir streben können, in dem immer ein Maß an Spannung auch vorhanden ist. Und zwar dieser Spannung zwischen dem, was wir jetzt schon sind, und dem, was wir vielleicht noch werden können oder wohin wir uns noch entwickeln sollen. Und auf diesen Grad, also Gradmessung der Spannung dorthin, wo wir uns entwickeln sollen, da ist es doch so, dass uns schwierige Zeiten oft helfen, uns dorthin zu entwickeln. Weil wir Menschen sind nun mal so gemacht, dass wir ohne diese Krisen, ohne diese schwierigen Zeiten oft, sage ich mal, zu entwicklungsfaul werden und dann einfach nicht in diesen Zustand des Strebens hineinfinden. Und ich finde, also ich muss auch sagen, ich bin bekennender Goethe-Fan. Das hat Goethe in seinem Faust auch schon so wunderbar beschrieben, als er am Anfang dem Herr, bei dem Prolog im Himmel war das ja genau, die Worte in den Mund legt. dass Menschentätigkeit kann allzu leicht erschlaffen. Drum gebe ich ihm gern den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Und das ist genau das. Er schickt ja dann den Teufel auf die Erde, dass er ein bisschen Unruhe bringt, eben auch jetzt in dem Sinne bei Faust. Und genau das ist, was die Krisen für uns tun können. Und worauf Frankl sich eben auch beruft. Ich
Ja,
finde,
mir kommt da eine spitze Frage gerade,
ja, gerne. Mag ihn.
weil ich finde diese Haltung natürlich wunderbar, wenn man da angelangt ist in der Krise, sie so zu sehen zu können. Ich finde, da hat man schon was geschafft, weil erstmal sind ja andere Sachen dran in der Regel. Es gibt ja aber auch das Prinzip, dass wir unter großem Stress eigentlich nicht lernfähig sind, also dass wir auch innere Sicherheit oder Sicherheit brauchen, um lernen zu können. Das weiß man auch aus Lern- und Gehirnforschung. Das scheint jetzt im ersten Moment sich etwas zu widersprechen, aber ich vermute, das tut's gar nicht.
Nein, 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 das tut's nicht. Also es ist natürlich immer erstmal wichtig, den Grad der Krise auch zu bestimmen. Da gibt es ganz verschiedene Abstufungen, das ist ganz klar. Und das ist klar, dass es bei einer sehr schweren Krise, dass wir dann in diesem Moment noch nicht in dieser Entwicklung sind. Da sind wir oft erstmal auch einfach im Leiden und im Aushalten. Manchmal muss man eine Weile und manchmal sogar eine längere Weile etwas erstmal aushalten und sozusagen Zeugnis davon ablegen, zu was wir als Mensch auch fähig sind, auch an Leiden. Frankl sagt sogar, dass manchmal dann, dass in diesem tiefen Schmerz das der Sinn ist, dass wir beweisen können, zu was wir fähig sind, wenn wir das tragen können. Wir haben dann sozusagen eine Möglichkeit, ja, zu beweisen, zu was wir als Menschen fähig sind, und zwar mit aufrechter Haltung. Manchmal ist das Leben dann auch vorbei. Das kann auch eine schwere Krankheit sein und man weiß, man stirbt jetzt und dann hat man gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Aber selbst da, sagt er, kommt es bis zur letzten Minute darauf an, wie wir etwas tragen, wie wir mit etwas umgehen. Und dann kann man bis zur letzten Sekunde eigentlich noch etwas gestalten.
Gestalten auch, ne? Ja, das ist das, was ich in der Logotherapie auch so schätze, diese Gestaltungskraft, die da immer wieder neu entfacht werden durch verschiedene Dinge. Ja, ich verstehe. Das
Und
ergibt
oft,
Sinn.
ja, oft ist es eben so, dass dieses posttraumatische Wachstum, wo es jetzt auch viele neuere Forschungen zu gibt, also Frankl hat das schon immer gesagt, dass das einsetzen kann nach Krisen, aber deswegen heißt es ja auch posttraumatisch, das geschieht eigentlich nicht mitten im Trauma, sondern eben später, dass man dann sein Leben nochmal neu überdenkt aufgrund dieser Krise und dann der Wachstum stattfinden kann. Und da gibt es neuere Untersuchungen, dass über 50% der Menschen nach durchlebten Krisen oder Traumata tatsächlich daran gewachsen sind. Also das bedeutet, dass sie ihr Leben anders überdenken, dass sie ihre Prioritäten nochmal neu setzen, ganz oft auch ihre Beziehungen zu den Menschen, die ihnen wichtig sind, nochmal intensiver gestalten. Einfach diese Freude am Leben wieder entdecken und merken, dass das Leben eben nicht selbstverständlich ist. Sieht man oft bei Menschen, die eine schwere Krankheit zum Beispiel ja, überlebt haben, überstanden haben, dass sie dann nochmal sagen, ja, und jetzt mache ich doch nochmal was ganz anderes aus meinem Leben. Ich weiß jetzt, was mir wirklich wichtig ist.
Ja.
Oder auch, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, dass man dann sagt, okay, aber vielleicht sind trotzdem noch, es gibt auch noch andere Menschen, die mir ganz wichtig sind und vielleicht habe ich sie mit diesem einen Menschen nicht so genutzt, wie ich mir das gewünscht hätte. Gut, diesen Fehler mache ich nicht nochmal, dann gestalte ich jetzt meine anderen Beziehungen dafür nochmal inniger. Also, dass
Ja.
man daraus wirklich lernt und vorankommt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich dachte dabei eben halt auch an diese Situation, wo man Jobverlust hat oder
Ja.
was weiß ich, jetzt in diesen Überflutungsgeschichten, das eigene Heim ist weg und oder aber auch Burnout, man kommt nicht wieder richtig auf die Füße, da ist
Ja.
ständig Erschöpfung da und dann ist das Gefühl, also funktionsfähig zu sein, weg. Und damit bricht ja manchmal auch die Identität ein, ne? Und das ist ja auch nicht so leicht zu bewältigen. Ich würde das auch zum Beispiel als Krise bezeichnen, neben dem,
Ja.
was du auch gerade erwähnt hast.
Ja, das sind auch Krisen. Das sind vielleicht noch nicht diese ganz existenziellen Krisen. Und
Oh, komm.
können auch, ja doch, natürlich, also Jobverlust, wenn man sich da Sorgen macht, existenzielle Krisen manchmal, wenn man wirklich damit rechnen muss, jetzt zu sterben. Da ist man nochmal wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, das ist für uns Menschen nochmal was, so ein besonderer Hebel. Der ist
Ja.
ganz, ganz, ganz tief sitzend, aber die anderen Krisen können auch sehr schwierig sein. Und
Ja.
was Frankl da eben sagt, ist eins meiner Lieblingszitate von ihm: Wenn wir eine Situation nicht ändern können, sind wir aufgerufen, uns selbst zu ändern. Das ist dann, was dort ansteht. Zum Beispiel bei einem Burnout, da muss ich mir wohl eingestehen, gut, wie ich mein Leben jetzt geführt habe, das hat mich dahin gebracht. Also kann ich das so nicht weitergehen. Ich muss mich selbst ändern und vielleicht auch meine Prioritäten und was vielleicht ganz anders machen als davor. Sonst wiederhole ich den Kreislauf ja ewig und dann hätte ich eben nicht daraus gelernt.
Ja, das stimmt. Oder eben halt auch, geht es auch, wenn ich wiederkehrende Muster habe und dadurch immer wieder in Krisen komme, ja, wahrscheinlich auch, ne? Wenn ich den Arbeitsplatz wechsle und plötzlich ist es da wieder genauso wie vorher und ich habe die gleichen Beschwerden.
Ja, dann muss ich mich fragen, liegt es vielleicht auch ein Stück weit eben an mir? Wo
Ja,
bin ich da
genau.
gefragt, Verantwortung für mich zu übernehmen und dann entsprechend eben auch zu handeln, also in die Verantwortung zu gehen?
Ja. Würde dich bitten, aber das machst du bestimmt auch, dass es nicht nur bei Existenz, also wenn wir vom Tod bedroht sind, das zu beantworten, weil natürlich ist das nochmal was ganz anderes, wobei ein Burnout kann sich ein Stück weit, ehrlich gesagt, auch so anfühlen. Ich weiß
Ja,
aus eigener
das ist
Erfahrung,
richtig. Ja,
dass man
ja.
relativ bald einfach nicht weg vom Fenster ist, weil nichts mehr geht, so. Sondern eben halt auf diese Krisen, die vielleicht nicht nur existenziell sind, weil ich glaube, davon haben wir noch sehr viel mehr und auch das. Auch da brauchen wir, glaube ich, die Wohltat der Logotherapie und dieser positiven Dinge, die da drin stecken, von der Haltung her. Ich liebe auch die Zitate. Aber du hast auch von Tools gesprochen. Erzähl einfach mal weiter, ich bin gespannt.
Ja, also was ganz wichtig ist, wenn wir uns in einer Form von Krise befinden, dass wir als erstes, zuerst ist es sowieso so, dass man sich oft erstmal überwältigt fühlt. Und dann
Ja.
weiß man nicht, was mache ich denn jetzt? Weil das einfach so viel ist. Und da ist es schon angemessen, sich Hilfe zu suchen. Wenn man das aber erstmal alleine versuchen will, würde ich sagen, das Wichtigste ist immer, und das ist auch das, was ein Therapeut in der Situation erstmal machen würde, ist sortieren. Man hat ein Riesenchaos vor sich, vielleicht auch einen Riesenscherbenhaufen, und diese Scherben muss man dann erstmal anfangen zu sortieren. Was ist denn hier überhaupt noch möglich? Weil am Anfang hat man das Gefühl, es ist gar nichts mehr möglich, es ist jetzt alles vorbei. Und da ist dann erstmal die erste Aufgabe zu schauen, nein, das stimmt nicht. Es ist immer irgendetwas möglich. Vielleicht auch nicht das, was ich mir jetzt hier vorgestellt habe oder das, was ich mir gewünscht habe. Aber gut, dann muss ich eben neue Wege gehen. Das heißt, zuerst sortiere ich mal, was ist denn da? Das würde man dann den Handlungsspielraum nennen. Auch in Therapie würden wir sagen, was ist denn mein Handlungsspielraum? Und wenn ich gut sortiert habe, sehe ich manchmal, dass der deutlich größer ist, als ich am Anfang dachte. Dann merke ich, oh, hätte da noch eine Möglichkeit und da noch eine Möglichkeit und das konnte ich eigentlich auch immer gut und hier habe ich sogar noch ein paar Ressourcen, die ich vielleicht übersehen habe und dass ich dann, ich nenne es gerne einen Spaziergang mache und zwar einen Spaziergang im Handlungsspielraum. Und das ist sehr schön, wenn da jemand dabei ist, der ein bisschen mitspazieren geht, also vielleicht ist es eine gute Freundin oder eben ein Therapeut und dass man dann schaut, oh, hier wäre noch eine Möglichkeit und hier gäbe es auch noch einen Weg. Und das ist die erste Möglichkeit. Und die zweite ist auch, dass ich aber akzeptiere, was eben nicht in meinem Handlungsspielraum liegt. Wenn ich zum Beispiel von meinem Partner verlassen wurde, dann kann ich einfach nicht entscheiden, dass er jetzt wieder zu mir zurückkommen soll. Das wäre jetzt was, das liegt nicht in meinem Handlungsspielraum. Ich kann aber eben gestalten, wie ich vielleicht mich bei der nächsten Partnerschaft verhalten möchte, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Oder wie ich jetzt am besten damit umgehe, wie ich vielleicht sogar daraus lernen kann. Das kann ich alles entscheiden.
Verstehe. Wenn ich so auf Führung gehe, so mit den Führungskräften habe ich auch viel zu tun, dass dann Mitarbeiter kündigen, dann kann ich sie mir nicht zurückwünschen. Aber
Richtig.
übersetzt bedeutet das, ich könnte dann genau in diese Reflexion reingehen. Ah, okay. Und daraus neue Handlungsschritte und so weiter.
Genau.
Ja.
Und wenn man diesen Schritt verpasst mit der Reflexion darüber und auch mit dem, was hat das mit mir zu tun, weil es ist eben nicht so, dass es immer nur in der Hand der anderen liegt, sondern wir spielen immer auch bei den Dingen, die uns selbst zustoßen, eine Rolle. Und dass wir schauen, welche Rolle habe ich denn hier gespielt? Was ist mein Anteil, meine Verantwortung? Und dass wir die Verantwortung übernehmen. Wenn wir es nicht tun, verpassen wir diese Entwicklungschance, die vielleicht hätten wir. Und dann jetzt bei deinem Beispiel würden mir die nächsten Mitarbeiter dann genauso wieder weglaufen. Ich wahrscheinlich einfach nicht überdacht habe, was ich denn tun könnte, dass sie sich wohler fühlen. Oder auch, was war meine Rolle dabei? Vielleicht habe ich sie auch nicht so behandelt, dass sie sich wirklich gewertschätzt gefühlt haben.
Was ich daran so spannend finde, und so habe ich Logotherapie über euch auch kennengelernt, weil es Antworten gibt, die das Leben von uns fordert, und wir
Ja.
übernehmen Verantwortung und damit antworten wir. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist neben der Reflexion im Sortieren auch die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich da so hinfühle und lausche, dann bekomme ich dadurch ja auch schon ein Stückchen Gestaltungsfreiheit wieder zurück, wenn ich mich gerade überwältigt und ohnmächtig fühle, ne? Indem ich quasi meine Eigenverantwortung suche. So.
Auf jeden
Ah.
Fall, also da geht es einem sofort wieder besser, wenn man auf der einen Seite ist es auch immer ein bisschen unangenehm, sich selber das einzugestehen. Also die Logotherapie ist auch nicht immer nur angenehm, sondern man muss manchmal auch sagen, okay, das hat vielleicht dann doch auch was mit mir zu tun und das sind nicht immer nur mein böser Chef oder die bösen anderen Menschen. Das ist vielleicht erstmal ein kleiner Schmerz, aber insgesamt ist es dann sehr wohltuend und auch heilsam, weil ich merke, aha, gut, das Gute daran, dass ich ja mitverantwortlich bin, ist, ich kann es ja anders machen. Das heißt, da ist ja mein Gestaltungsfreiraum und ich habe ja doch Möglichkeiten. Und wie wäre es denn mal, wenn ich es was ganz anderes probiere oder mich mal ganz anders verhalte beim nächsten Mal? Oder einfach nur mal in diesen Raum gehe, den ich habe, bevor ich auf etwas reagiere. Also, wenn mich
Mein
mein
Lieblingszitat, magst du es noch mal sagen?
Ja, dass wir zwischen Reiz und Reaktion immer einen Raum haben, in dem wir überlegen können, wie wir handeln wollen. Und darin liegt auch unsere Verantwortung
Und unsere Freiheit.
und unsere Freiheit. Wobei das Zitat
Ja.
an sich gar nicht von Frankl selbst stammt, aber sehr,
Oh.
ja, da habe ich mal einen Post drüber geschrieben, weil das ihm immer wieder zugeschrieben wird und aus gutem Grund auch, weil das genau seine Haltung widerspiegelt. Das ist extrem logotherapeutisch. Nur bis heute wird darüber sich gestritten, von wem es denn genau ursprünglich ist. Und es geht ganz tief zurück und wahrscheinlich landen wir letzten Endes da bei Rumi, der ein
Oh.
Gedicht geschrieben hat, wo diese Zeilen ziemlich eins zu eins wieder aufgegriffen werden. Das habe ich sogar mal einen Post verfasst zu auf LinkedIn. Kann man nachlesen, das Gedicht.
Ja.
Ja.
Ja, die sind überhaupt sehr empfehlenswert, deine Posts auf LinkedIn, die du regelmäßig gibst. Also von alle, ich werde in die Shownotes deinen Link im Profil hinein vernetzen, und dann, weil es ist wirklich sehr empfehlenswert. Sehr viel Aufbauliches, also Erbauliches.
Das freut mich. Mir fällt auch da, gerade weil wir von Rumi gesprochen haben, noch ein ganz tolles Zitat von Rumi ein, was zu unserem Thema passt und worüber wir gerade gesprochen haben. Rumi sagt nämlich auch, die Wunde ist ein Ort, in dem das Licht in dich eindringt. Und ja, das muss man mal wirken lassen, weil das passt so gut zu unserem Thema, weil wir werden verwundet. Wir haben eine Wunde. Und die tut weh und die schmerzt und die legt uns frei. Da fällt unsere Schutzmauer weg und dann bluten wir. Aber genau durch diese Wunde hindurch wird eben Platz geschaffen für das Licht, was dann sozusagen die Möglichkeit hat, durch uns durchzustrahlen, weil wir werden ja durchlässiger. Sagt auch Franke, Leid macht uns Menschen durchlässiger. Das heißt, wir spüren plötzlich mehr. Wir merken vielleicht auch mehr, was eigentlich für uns dran wäre jetzt, was eigentlich das Richtige ist. Und das tut weh. Vor allen Dingen, wenn man erst in die ganz falsche Richtung gelaufen ist, dann kann es unglaublich wehtun und schmerzhaft sein. Aber es bringt uns eben tatsächlich weiter, wenn wir dieses Licht dann auch angucken wollen.
Das ist das Licht der Erkenntnis, ne? Das Licht des Bewusstseins. Wow. Wenn du darüber sprichst, jetzt habe ich bestellt gleich die nächste Krise. Nein, das war ein Scherz, weil ich.
Ja, bloß nicht,
Nee,
nicht
bloß
mich mal
nicht.
herausfordern. Ja.
Nein, nein. Aber ich merke immer mehr, wenn du sagst, dass du damit bekräftigst, was für ein Wachstumspotenzial da ist. Und vor allen Dingen ein Wachstum in eine bestimmte Richtung, nämlich hin zu uns selbst, zu
Ja.
dem, wer wirklich wir sind. Ne? Gibt es da auch etwas bestimmt, oder? Zu dem, wer wir, also was wir dann erkennen, so, wer wir dann sind, oder?
Ja, Frankl geht ja davon aus, dass unser wirkliches Selbst, das ist, nennt er die geistige Person, da haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen,
Stimmt.
genau, dass das unsere wahre Essenz ist. Und als Menschen sind wir aber nicht nur diese geistige Person, wir haben ja auch immer noch unsere Psyche und unseren Körper. Und die drei stehen im Verbund, sonst wären wir gar nicht fähig hier auf der Erde zu leben. Wir können ja nicht nur im Geiste leben. Und vielleicht ist es für uns Menschen wichtig zu erkennen, wer diese geistige Person in ihrer Essenz eigentlich ist. Das ist ja schön, wenn wir das als Mensch hier auf der Erde noch erkennen können. Und genau das ist es, also diese rohe Essenz, die in uns drin steckt, die eben sich in Krisen zeigen kann. Und da kriegen wir einfach dann ja, vielleicht mehr so eine Ahnung, ein Gespür von dem, was da eigentlich in uns steckt. Und Karl Jaspers, der ein Philosoph ist, den Frankl sehr bewundert hat und den er auch oft zitiert hat, der hat den Begriff der Grenzsituationen geprägt. Diese Grenzsituationen setzen eben ein, wenn wir in solche Krisen geraten. Und in diesen Grenzsituationen zeigt sich unsere wahre Essenz. Und Frankl würde sicher sagen, was wir eigentlich sind, unsere geistige Person. Und das ist natürlich für uns auch eine sehr heilsame Sache, weil wir dann vielleicht deutlicher spüren können, wozu wir eigentlich da sind, was es eigentlich ist, was uns tatsächlich ausmacht, was uns wichtig ist. Und dann immer mehr als Mensch in diese Richtung streben können. Vielleicht in diese Richtung, könnte man sagen, in die wir dahin als das, wofür wir gedacht sind. Dass wir uns immer weiter dahin entwickeln können und dahin streben können.
Und das ist mit Sicherheit sehr erfüllend. So. Und gleichzeitig, also ich denke immer gleich weiter, denke, naja, das kann auch ganz schön schmerzhaft sein, weil vielleicht viele Dinge wegfallen, wo wir merken, also das habe ich jetzt gelebt, aber es gibt mir eigentlich Halt und Sicherheit, aber eigentlich interessiert mich das gar nicht mehr wirklich.
Ja.
Oha, aber das, was mich interessiert, oha, oha. Also wenn ich auch an Job, Neuorientierung, solche Dinge denke, oha, das ist aber ganz schön
Ja.
außerhalb meiner bisherigen Komfortzone. Oh weia, so auch, ne? Und ich denke auch bei ganzen Unternehmen, die in Krisen sind, ne, kann das ja auch stark auftreten. Das vermehrt Menschen, sodass auch eine Organisation überprüfen müsste, ist sie noch auf dem richtigen Weg, ne?
Ja.
Und diesem Status quo, der ja seine Berechtigung hat und auch Überleben gesichert hat, den in Frage zu stellen mit all den Neuerungen. Puh. Ja.
Das kann Angst machen, auf
Ja,
jeden
allerdings.
Fall. Das kann Angst machen. Aber wir wissen ja auch, dass wo die Angst ist, da ist auch der Weg, ganz oft. Und
Ja.
wieder unser Entwicklungspotenzial.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Wenn ich aus der Warte der Kraft und der Entwicklung das betrachte, stimme ich dir voll zu. Wenn aus dem, was ich schon erlebt habe an Ängsten bei mir persönlich, weil ich im Burnout steckte oder wo auch immer, in der Situation ist das nicht so leicht zugänglich.
Nein, nein.
Nein, da geht es erstmal darum, den nächsten Atemzug zu überstehen
Ja.
irgendwie. So. Und vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr diese Verbindung schaffen. Auch, ich hatte dich jetzt von den Tools abgebracht. Du warst so schön schon mit Schritt 1 und 2.
Ja.
Vielleicht magst du da weitermachen. Das interessiert mich gerade.
Ja, weil du es jetzt sagst, ganz wichtig ist natürlich, dass man nicht sofort. Ich meine damit jetzt nicht, dass man sofort in einen Aktionismus jetzt verfallen sollte, sondern, wie du sagst, jetzt in Krisen oder eben auch Ängsten. Ängste sind ja auch eine Art von Krise eben einfach, in die wir geraten können. dann ist es nicht angebracht, jetzt sofort zu sagen, oh, jetzt wachse ich sofort und ich muss jetzt sofort was machen. Die Kraft hat man gar nicht. Da geht es auch oft erstmal darum, das erstmal zu akzeptieren. Da ist die Akzeptanz so wichtig, dass es jetzt eben so ist. Und jetzt kann ich vielleicht keinen einzigen Schritt mehr machen gerade, weil auch selbst das zu schwer geworden ist. Und dass ich das erstmal annehme und mir auch zugestehe, okay, ich darf jetzt auch, ich darf trauern, ich darf auch Angst haben. Angst ist nichts Schlechtes, die will mir vielleicht was zeigen, die will mir vielleicht einen Weg zeigen. Und es ist jetzt einfach erstmal wichtig, das auszuhalten, zu schauen, wie schaffe ich den nächsten Atemzug. Und danach kann ich dann in die Gestaltung gehen. Also ist ein bisschen jetzt wichtig zu sagen, dass man nicht sofort dann diesen Anspruch an sich haben muss, also jetzt noch eine Erwartung an sich haben muss. Jetzt muss ich aber gleich hier sortieren und dann wachse ich und dann starte ich
Ja.
neu durch, weil das sieht man in dem Moment erstmal nicht.
Das ist so schön, dass du das sagst, weil das wird manchmal im Coaching oder im Außen so getan, so, naja, und dann machst du das und das und so. Da wird so ein Stückchen drüber weggebügelt, über diese Phase, die du gerade beschrieben hast. Und das finde ich so schade, weil so wie ich die erlebt habe, ist sie wirklich fruchtbar. Es ist furchtbar und fruchtbar und notwendig. Und gleichzeitig lassen die ganzen gesellschaftlichen Ansprüche auf einem noch drauf.
Ja,
Ja,
ja.
also auch wenn man krank geworden ist und all diese ganzen Dinge. Wie viele Menschen kenne ich, die verfrüht wieder aus Corona oder was auch immer zur Arbeit gehen, weil sie so diesen Verantwortungsdruck zu funktionieren spüren, ja?
Ja.
Und sich eben nicht diesen Raum nehmen dafür. Also diese Ansprüche an sich selbst, die in unterschiedlichen Dingen entweder von außen oder von innen kommen, die sind in den Krisen auch nicht gerade wenig. Auch mit denen darf man auch umgehen lernen. So. Und deshalb finde ich das so großartig, dass du sagst, erstmal Akzeptanz.
Ja, das ist wirklich das Wichtigste, dass man sagt, okay, es ist jetzt eben so. Gut, dann kann ich jetzt nicht kochen, auch wenn meine Familie jetzt Hunger hat, zum Beispiel. Das ist jetzt eben so. Und das dann zu akzeptieren. Und die anderen werden sich schon die Erwartungen haben, sei es jetzt der Arbeitgeber oder die Familie oder der Partner, die werden sich schon dann damit anfreunden. Ihnen bleibt ja auch nichts anderes übrig. Die
Stimmt.
vielleicht entwickeln die sich dann auch ein Stück weit mit und sehen dann, aha, das war vielleicht doch der falsche Weg. Also wirklich, diese Akzeptanz und diese Annahme ist der erste Schritt und das ist ganz wichtig. Und dann kann man
Ja.
weiter schauen.
Wie geht's dann weiter? Weil es braucht ja auch Zuversicht in irgendeiner Form dann,
Ja.
ne? In solchen Situationen, zwar egal welche Krisensituation. Wie geht's weiter? Erzähl mal.
Genau. Also nach dieser Akzeptanz sagen wir, wenn wir auch eine starke Angst spüren, dann kann man erst mal schauen, was kann ich dem auch entgegensetzen? Vielleicht in dieser Phase, wo ich noch zu nicht viel mehr fähig bin, kann ich erst mal innerlich schauen, was habe ich noch in mir? Was kann ich dem entgegensetzen? Bei Angst zum Beispiel finde ich, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, schon wahnsinnig beruhigend zu sagen, gut, es ist ja nicht so, dass das Gegenteil von Angst Mut ist. Wir denken das immer. Ne? Dann denkt man, ich muss jetzt Mut entgegensetzen. Das stimmt ja gar nicht. Mut ist ja, dass ich was tue, obwohl ich Angst habe. Sonst wäre es ja gar kein Mut. Also die gehören sogar irgendwie zusammen. Aber für mich ist das Gegenteil von der Angst eher Vertrauen und Liebe. Wenn ich anfange zu lieben. Ich muss jetzt nicht die Situation an sich lieben, das erwarte ich gar nicht, auch wenn sie schwer ist. Ich kann hinterher vielleicht sagen, boah, die Krise hat mich was gelehrt, ich war doch froh, dass ich sie hatte, dann kann ich sie vielleicht sogar ein Stück weit lieben. Aber wenn ich einfach in diese Kraft gehe, ins Vertrauen und sage, okay, ich habe Angst, aber ich vertraue jetzt, ich vertraue in das Leben, dass das für irgendetwas gut ist, dass ich daran wachsen werde, einfach Vertrauen. Und dann wird man merken, wie die Angst langsam, langsam nachlassen wird. Und auch eben in diese Liebe. Oft ist es so, dass man dann tatsächlich in diesen Phasen auch Liebe geschenkt bekommt von Menschen um einen herum, wenn die wirklich sehen, wie schlecht es einem geht, dass plötzlich ganz viel kommt. Auch von Menschen, wo man es gar nicht erwartet hätte. Das höre ich immer wieder. Dass mir dann auch erzählt wird, ja, und das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Die und die Freundin hat jetzt plötzlich ganz viel an mich gedacht und mir einen Kuchen gebracht oder ja, solche Sachen. Und schon solche kleinen Gesten. Das tut einfach wahnsinnig gut zu spüren, dass man nicht alleine ist. Und also diese Dinge dann annehmen können, Vertrauen. Das wäre dann der erste Schritt jetzt gegen Angst oder auch gegen alle diese schlimmen Gefühle. Und dann wäre eben, ich würde immer empfehlen, wenn es sehr schlimm ist, sich dann Hilfe zu suchen.
Ja, natürlich.
Genau, und dann eben aufzuräumen, eben zu sortieren, zu schauen, was da ist, schöne Spaziergänge zu unternehmen im Handlungsspielraum und eben akzeptieren, was auch vielleicht vorbei ist. Da brauche ich die Akzeptanz, brauche ich noch länger. Da muss ich sagen, okay, dieser Weg war einfach falsch oder dieser Job ist eben weg. Das muss ich akzeptieren und dann in die Gestaltung gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, zu schauen, was ist denn jetzt noch da? Und das ganz, ganz wichtig, auch in der Logotherapie, aber das kann auch jeder für sich dann einfach nochmal überprüfen, zu schauen, was sind eigentlich meine wirklichen Werte, die ich in mir drin trage? Welche sind mir in der Krise vielleicht auch nochmal klar geworden? Weil ich erlebe so oft, dass, ja, Werte sind ja gerade en vogue, würde ich mal sagen, dass dann sagt man, okay, ich nehme jetzt so die üblichen Werte, die gut klingen, und das sind jetzt meine Werte. Es sind aber ganz oft, das erlebe ich auch in der Arbeit, das sind oft nicht die eigentlichen Werte. Die ganz eigentlich drängenden Werte zeigen sich oft erst im Schmerz. Immer wenn mir was wehtut, dann merke ich, oh, da wurde ein Wert verletzt, weil es tut weh, wenn ein tiefer Wert verletzt wird. Oder auch in dem, wohin ich wirklich hinstrebe. Also entweder in einer tiefen Sehnsucht nach etwas oder in einem tiefen Schmerz, den ich empfinde. Da verstecken sich die wirklichen Werte. Und wenn ich die klar habe, das ist auch so heilsam, ich kann meine Werte ja nie verlieren. Wenn ich in mir drin zum Beispiel eine tiefe Freude am Leben trage, weil ich ja ein Mensch bin, der so viel Freude an dem Leben an sich eigentlich hat, dann habe ich vielleicht diese Lebensfreude als einen wichtigen Wert, weil der mich so ausmacht und ich immer danach strebe, wo ich freudig aufblühen kann. Dann kann ich den ja nie verlieren. Meine Werte kann ich nicht verlieren. Ich kann alles verlieren. Also ich kann Besitz verlieren, Partner verlieren, Gesundheit kann man verlieren. Aber was man nie verlieren kann, ist die Werte, die man in sich drin trägt und die einen ausmachen. Die nehme ich überall mit hin. Das darf man sich auch bewusst machen, dass ich die ja immer noch habe und dass ich die leben kann oder lernen kann zu leben, wenn ich sie bis jetzt nicht gelebt habe, weil ich immer dachte, aha, nein, ganz großer Wert von mir ist beruflicher Erfolg zum Beispiel. Vielleicht war das aber nur was, was meinen Eltern wichtig war und mir überhaupt nicht. Vielleicht war mir was anderes ganz viel wichtiger, Wachstum zum Beispiel.
Ja.
Und
Wow.
das, wenn ich das herausgearbeitet habe, das ist auch ein Teil der logotherapeutischen Arbeit, das wirklich herauszuarbeiten, nicht auf so einem oberflächlichen Level, wo man sagt, ja, ach, Liebe klingt gut, Liebe ist jetzt mein Wert, Liebe möchten wir alle. Das ist was Universelles, würde ich sagen. Das finde ich auch toll, das als Wert zu haben. Aber wenn ich das jetzt einfach nur so sage, weil ich denke, das klingt halt gut, aber dann weist es mir noch nicht den wirklichen Weg. Den wirklichen Weg weisen mir eben die Werte, die mit dem Schmerz verknüpft sind oder mit einer tiefen Sehnsucht. Da darf man sich dann auch überprüfen.
Das
Ja.
heißt, auch da wird etwas echter in uns drin, ne? So,
Ja.
und dann ist es auch, es fühlt sich an wie so ein neues Fundament, wenn man sich auf die eigenen Werte, wenn man wirklich, das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig für mich, das
Genau.
macht mich aus,
Ja.
dann kann ich aufgrund dieses Wissens oder dieses Bewusstseinszugang tatsächlich mich im Leben auch neu umschauen. So.
Ja,
Wo ich das finde, wo ich das leben kann.
genau. Das ist ganz wichtig. Und das kann beruflich sein, das kann aber auch im Privatleben sein, dass ich mir diese Dinge hereinhole ins Leben, die wirklich ausmachen, die mich aufblühen lassen als Mensch in meiner Essenz. Und dass ich mich nicht immer nur ausrichte nach den Erwartungen anderer. Vielleicht oft sind es tatsächlich immer noch die Eltern, manchmal ist es auch der Partner oder das Umfeld. Und ganz oft ist es auch nur so, dass man das annimmt, dass die das von einem erwarten. Und
Ja.
die dann im Nachhinein sagen, Mensch, endlich machst du jetzt mal was, das passt doch viel besser zu dir. Oh, super,
Ja.
dass du das machst. Und dann steht die Person da und denkt, oh, warum habe ich das nicht viel früher gemacht?
Wie die Geschichte mit den beiden Brötchen helfen von dem alten Ehepaar, ne? Kennst du die Geschichte?
Nee, die erzähl dir gerne
Die
mal.
haben die Brötchen immer geteilt, weil die sich sehr geliebt haben. Und er hat immer die Oberseite, die sie die Unterseite genommen, so. Und irgendwann, so kurz bevor sie stirbt, sagt sie: Du, eigentlich hätte ich mein Leben lang gern die andere Hälfte gehabt. Ich mochte dir das nur nicht sagen, weil ich dich so liebe. Und er ist so kurz vorm Tod, er sagt: Was? Mir wäre auch die andere Hälfte lieber gewesen. Und dann haben die sich so sehr geliebt, dass sie leider nicht ein Leben lang die falsche Brötchenhälfte gegessen haben. Nur sich selbst zu geben, dem anderen. Und das war eine Illusion.
Ja, das ist eben schön, diese Illusionen aufzudecken, noch vielleicht ein bisschen früher im Leben.
Ja, allerdings.
Und dann ist doch vielen geholfen.
Und während ich das gerade so sage, kommt mir eine weitere Frage von dem, was du so schön beschrieben hast, weil wir sind ja eingebunden in ein Umfeld, was auch immer das gerade ist, ob es die Partner sind, die Kinder, Familie, erweiterte Familie, Gesellschaft, was auch immer. Und die sind ja oft nicht gleichzeitig in einer Krise. Also manchmal betrifft es eine Person in dem Ganzen. Und was kann ich dann, wenn ich in einer Krise bin, tun mit, also führen mit meinem Umfeld oder wie darf ich damit umgehen? Ein bisschen hast du schon erzählt, sich auch helfen lassen,
Ja, ganz
die
wichtig.
Liebe annehmen und die Geschenke und so weiter und dadurch ja auch nochmal aus meiner Sicht eine andere Öffnung erfahren, so. Und das gilt genauso unter Arbeitskollegen, ne? Wenn man plötzlich Unterstützung kriegt und mehr im Team gearbeitet wird, weil irgendwo eine Not ist und so. Das ist ja so was typisch Schönes, Menschliches, was wir nicht vergessen dürfen. Aber gibt es noch etwas, was da zu beachten ist? So, hey.
Ja, also das hängt schon damit zusammen, was ich ganz wichtig finde, gerade die Menschen, die man liebt und die einen lieben, nicht auszuschließen. Manche tendieren doch dazu und dann wird es meiner Erfahrung nach immer schlimmer, weil dann kommt ein Mensch, dem es nicht gut geht, immer mehr nur in seine eigene Welt hinein und grenzt dann noch die anderen Menschen, die einem eigentlich helfen möchten und könnten, ab. Und das ist so eine Falle, in die man wirklich aufpassen muss, dass man da nicht hineintritt. Oft sind Männer, tendieren sogar in der Regel im Schnitt noch ein bisschen mehr dazu als Frauen, die tun sich noch schwerer, Hilfe anzunehmen. Die gehen ja auch weniger häufig in Therapie zum Beispiel. Das ist ja schon in Statistiken immer wieder ersichtlich. Die holen sich weniger schnell Hilfe. Und die tendieren dann oft so dazu, ach, ich muss das alles mit mir alleine ausmachen. Viele Frauen aber leider auch. Und in diese Falle eben nicht zu tappen, das zu denken und dann noch den Partner auszugrenzen, dann verliert man im schlimmsten Fall vielleicht noch die Partnerschaft, weil der Partner denkt, oh je, der interessiert sich überhaupt nicht mehr für mich. Dabei ist der Partner nur in einer schweren Krise und kann das nicht zeigen. Also das wäre vielleicht noch ein Appell, nicht in diese Falle zu tappen, zu denken, ich muss immer alles nur mit mir alleine ausmachen, weil es kommt dann, ja, es kommt der Punkt, da geht das nicht mehr. Und wenn ich dann zusammengeklappt bin und habe bis dahin schon mein ganzes Umfeld vergrault, dann ist es einfach noch viel schlimmer. Und selbst manche, wenn sie dann am Boden sind und zusammengeklappt sind, wollen sie immer noch, können sie immer noch keine Hilfe annehmen von den Menschen, die sie lieben. Und damit schadet man sich letzten Endes wirklich nur selber, weil man tut auch den Menschen, die helfen möchten, was Gutes. Und das vergessen wir oft, wenn man sie helfen lässt. Das ist in uns Menschen ganz tief verwurzelt. Wir fühlen uns sinnerfüllt. Es macht uns glücklicher, was für jemand anderen zu tun, letzten Endes, als für uns selbst. Da hat zum Beispiel Martin Seligmann, der hat in der positiven Psychologie Studien dazu gemacht, wo er das auch als Experiment hatte, dass es wirklich nachweislich war, in zwei Gruppen, Menschen durften was für jemand anders tun oder für sich selbst. Die eine hat sich dann eben für sich selbst entschieden, die anderen für jemand anders, das ist nur eine Kleinigkeit. Und dann waren die kurz danach gleich glücklich, aber bei den Menschen, die was für sich gemacht haben, war das dann ganz schnell wieder weg. Und das andere war viel nachhaltiger, weil die Menschen haben sich gebraucht gefühlt, die haben gedacht, oh, ich habe jetzt was Sinnvolles für jemand anders getan. Das macht uns glücklich. Und wenn man sich das nochmal sogar sagt, aha, ich gebe denen vielleicht auch eine Chance, sich selbst irgendwie ja wirksam zu fühlen, mir helfen zu dürfen, auch ein Stück weit, dann kann man es vielleicht leichter annehmen. Deswegen wollte ich den Gedanken nochmal mit reingeben, weil dieses Annehmen ist für viele Menschen so schwer heutzutage.
Oh, das ist ganz wichtig, dass du das sagst, weil ich habe, während du das erzählt hast, mein Umfeld so gescannt und die Fälle, die ich so kenne, und alles und denke, ja, genau, ja, so, genau, deshalb wird es da schwer und ich kenne das auch selber. Also in der Zeit, wo es mir wirklich schlecht ging, Gott sei Dank ist das jetzt schon ein paar Jährchen her, aber ich war so angerührt auch davon, ich konnte es kaum fassen, wie sehr mein Mann Kräfte freigesetzt hat, um mich zu unterstützen
Voll.
und eine Freundin und all das und ich habe gespürt, es geht ihnen gut dabei und das habe ich gar nicht in meinem ganzen Kram gar nicht verstanden und ich merkte nur, wow, was kommt da alles, was ich früher ehrlich gesagt auch so in der Form wohl nicht zugelassen habe, so, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen, das war dann auch die Erkenntnis, da man, na ja. So. Und ich sehe eben halt auch bei meinen Coaches sehe ich, dass die Männer sich damit wesentlich schwerer tun. Also nicht alle,
Nee,
aber
gibt auch schon.
genau, aber tendenziell so, ne? So nochmal ein
Ja.
wichtiger Hinweis.
Ja, das ist echt wichtig, weil das tut uns Menschen gut und das vertieft die Verbindung auch. Ja, wenn man das zulassen kann. Und vielleicht ist da noch ein wichtiger Hinweis, für jetzt Freunde oder so, die Außenstehende sind und nicht genau wissen, wie sie da helfen sollen. Manche ziehen sich ja auch zurück, weil sie einfach nicht wissen, was, oh je, was sage ich da jetzt? Eigentlich, man muss gar nichts groß sagen. Es geht eher darum, da zu sein, vielleicht zu sagen, ich bin da, ich halte es mit dir aus und ich bin da, auch wenn es dir schlecht geht. Ich halte es mit dir aus. Ich schaue vielleicht so ganz kleine Sachen im Alltag, was kann ich dir abnehmen? Ne, so eine kleine Geste. Das ist viel wertvoller. Bloß nicht sagen, ah ja, das wird schon wieder. So.
Ja, oh,
Und
Gottes
aber da,
Willen.
ja, ist ja nicht so, oh, morgen geht es dir bestimmt schon besser. Also das ist damit, ich weiß, das ist von vielen oft der erste Impuls und man meint es gut, aber das ist eben, da fühlt sich derjenige in der Krise nicht ernst genommen. Der fühlt sich dann eher so als, oh ja, okay, die ertragen das nicht so gut, mein Umfeld, ich muss jetzt mich bemühen, möglichst schnell, dass es mir jetzt morgen auch wirklich besser geht, möglichst schnell da wieder rauszukommen, weil die können ja anscheinend nicht damit umgehen. Das setzt den Betroffenen dann eher unter Druck, noch immer weiter zusätzlich. Und das kann er dann nicht brauchen. Das ist vielleicht gut gemeint, aber das hilft nicht. Es hilft vielmehr, einfach mit auszuhalten, da zu sein, zu sagen, okay, ich weiß, dir geht's nicht gut, ich bin da. Ich koche dir was zu essen. Ich schaue, dass es dir gut geht. Wenn du reden willst, gerne. Wenn nicht, können wir auch schweigen zusammen.
Oh, wunderbar, das wäre alles eine tolle Form Unterstützung. Ich denke ja mal sofort auch an meine Seminarteilnehmer in der Führung und so und denke so, wenn ich als Führungskraft das mitbekomme in irgendeiner Form, das kriege ich ja auch mit, ne? Wenn jemand dann häufiger ausfällt und nicht mehr so performt und so. Das ist dann natürlich im Privaten, glaube ich, ist es noch einfacher, sozusagen das, was du gerade gesagt hast, auch zu tun. Aber im Job ist es eigentlich auch genauso notwendig in irgendeiner Form, aber vielleicht in einer anderen Form. Fragezeichen. Hättest du da einen Tipp?
Ja, also wenn ich jetzt merke, eben der Kollegin geht es nicht gut, oder meinst du jetzt eher von der Sicht des Chefs oder
Ja.
ja, von der Sicht des Chefs? Ja, also da würde ich persönlich empfehlen, auch mal ein Gespräch zu suchen und selber mal nachzufragen, gibt es denn irgendwas, wie ich unterstützen kann? Gibt es irgendwas, was helfen würde? Ne? Und dann kann derjenige das meistens schon auch ganz gut selber sagen. Vielleicht sagt er auch einfach, ich brauche jetzt doch mal eine Woche Urlaub oder was auch immer. Oder dieses eine Projekt ist mir einfach zu viel. Ich würde einfach den Raum öffnen, fragen, inwiefern kann ich denn unterstützen? Ich bin hier die Führungskraft, ich möchte gern Verantwortung übernehmen und meiner Rolle als Führung gerecht werden und ich möchte gern wissen, bin ernsthaft interessiert daran, wie es meinen Mitarbeitern geht und wie ich unterstützen kann.
Ja.
Wenn die Mitarbeiter merken, dass der Raum dafür offen ist, dann ist das schon so ein Geschenk. Oft brauchen die auch gar nicht viel. Also wenn es jetzt nur was Kleineres ist. Das ist einfach schon so ein Geschenk, das mal gefragt zu werden.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist
Ja.
einfach, ja, ist schön, wenn jemand da so, sag ich mal, aufmerksam ist.
Das stimmt. Meine Gedanken wandern gerade weiter.
Ja.
Die sind schon aus, ah ja, okay. Aus dem, du hast so in unserem Vorgespräch etwas gesagt, dass solche Krisen, und das haben wir ja auch schon aufgrund der Essenz, die freigelegt wird, Hast du auch schon gesagt, dass dabei ungeahnte Kräfte frei werden können. Und da ging meine Antenne sofort und sie, ah, erzähl mal davon. Was kennst du da aus deiner Erfahrung? Und das hat mich aber interessiert.
Ja, also mit ungeahnten Kräften, da meine ich, wenn man jetzt zum Beispiel sich nie um die Gesundheit wirklich gekümmert hat und dann hat man eine gesundheitliche Krise, vielleicht eine Diagnose, schwierige Krankheit, das habe ich jetzt auch schon, ja, auch im Umfeld sogar selbst miterlebt, was dann plötzlich, also wie das ganze Leben plötzlich auf den Kopf gestellt werden kann, was vorher nie möglich war. Wenn man sagt, ja, tu mal doch was für deine Gesundheit oder hör mal auf zu rauchen oder was auch immer, dann sagen die, ja, nö. Aber man, es reicht so ein kleiner Hinweis des Körpers oder auch ein größerer, dann plötzlich alles ändern zu können, was man vorher nie geschafft hat. In diesem Beispiel jetzt mal ganz gezielt auf die Ernährung zu achten, Dinge wegzulassen. Plötzlich, von heute auf morgen geht das alles und davor ging das nie.
Das
Das ist
heißt,
jetzt ein
sie
kleines, es ging nicht. Und
ja.
man hat eine andere Motivation, die dahinter steht.
Das heißt, die Krise hilft einem über den eigenen Widerstand oder Veränderungswiderstand
Überzuspringen.
hinweg, ja.
Genau.
Schubkraft für den Veränderungswiderstand.
Ja, und viele schaffen es auch erst, sich für ihren Traumjob, sagen wir mal, finden erst den Mut, sich für ihren Traumjob zu bewerben, wenn der andere ihnen gekündigt wurde.
Ja.
Und sie dann wieder in diesen Neustart zurückversetzt werden. Und das hätten die nie gemacht aus dieser sicheren Position heraus. Niemals. Weil wir Menschen doch einfach sehr sicherheitsliebend sind. Und dann bleiben wir oft dort, wo es halt sicher ist, aber wo gar nicht unsere Erfüllung ist.
Ja. Ja,
Und
das
das
kann ich
sind
total
auch Orte.
nachvollziehen, ja.
Ja, weil das braucht viel Kraft. Und diese Kraft kriegen wir manchmal erst Zugriff drauf, wenn diese Sicherheit zerstört wurde, egal ob das jetzt Job, Gesundheit, was auch immer ist, Verlust. Wenn diese Sicherheit plötzlich wegbricht, dann denken wir, okay, es ist ja eh schon egal, jetzt ist sie nicht mehr da und dann kriege ich so einen Kräfteschub, dann kann ich Kräfte mobilisieren oder auch, es ist ein großes Beispiel, Mütter, ne, wenn was mit ihren Kindern ist, wie sie dann plötzlich alles mobilisieren können, um den Kindern zu helfen.
Ja.
Kräften, wo sie vorher niemals gedacht hätten, dass sie die haben, habe ich
Ja.
auch erlebt. Also unglaublich, was dann in Bewegung gesetzt wird, um diesem Kind zu helfen. Unglaublich. Von einer Frau, die da vorher dachte, sie kann vielleicht kochen und das war's. Von wegen. Man hat also viel, viel
Ja.
mehr in uns. Und oft
Wow.
kriegen wir diesen Zugriff auf diese Kräfte eben erst über so einen Schicksalsschlag.
Es ist, als wenn der Startknopf verborgen ist unter etwas und unsere Essenz wird freigelegt. Wir bekommen mehr Bewusstsein über das, was wir sind und gleichzeitig kriegen wir den Knopf freigeschaltet sozusagen
Genau.
für die Powerkräfte. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, wenn man sich das bewusst macht, wenn man mitten in einer Krise ist, dann gibt es ja automatisch schon einen Hoffnungsschimmer. Kann
Ja.
man in dem Moment erstmal natürlich akzeptieren und annehmen und so weiter, aber dann nicht verzweifeln daran, sondern sagen, Moment mal, könnte das jetzt das Level sein, was jetzt freigeschaltet wäre für
Ja.
mich, für mein spezielles Leben? Also ich drücke das gerne spielerisch aus. Das ist
Ja.
bestimmt eine andere Ausdrucksweise dafür.
Ganz wichtig, also wichtiger Punkt, eben das nicht aus dem Auge zu verlieren, weil die Hoffnung, sagt man ja auch, Hoffnung stirbt zuletzt, die Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben. Das ist so wichtig, dass wir diesen, ja, diesen Leuchtturm, sage ich immer, diesen Leuchtturm der Hoffnung immer vor uns sehen und da nicht aufgeben, weil es gibt Hoffnung, es gibt immer eine Form von Hoffnung. Es gibt immer noch irgendwas, was wir machen können, und sei das nur an unserer inneren Haltung arbeiten. Da dürfen wir Hilfe annehmen, da dürfen wir auch Hilfe vom Umfeld annehmen. Das ist ganz wichtig. Also diese Hoffnung nicht zu verlieren. Und ein anderer Punkt, der auch da hilft, ist, wenn mir vielleicht Leid zugefügt wurde, wenn ich in der Krise bin, weil mir von außen einfach Leid zugefügt wurde. Und sei es nur, weil ich sage, ja, mein Chef war einfach so böse, der hat mir das nicht gegönnt. Der hat mich jetzt eben rausgeworfen nach 20 Jahren, die ich hier treu in der Firma gearbeitet habe. Wenn mir von außen Leid zugefügt wurde, nicht die ganze Zeit in diesem Groll bleiben, nicht mit Groll zubringen. Weil damit schade ich mir auch extremst selbst. Und dann leide ich nur noch mehr. Mein Chef, den interessiert es nicht, ob ich ihm jetzt noch innerlich Groll nachtrage. Also ich trage ihm ja dann permanent irgendwas nach und beschwere mich damit selber. Das
Ja.
interessiert ihn nicht, sondern das ist was, was ich für mich selbst mache. Das loslassen. Und da vergeben. Und das macht mich auch schon alleine noch mal viel, viel leichter. Das ist, und auch nicht, also diese Rachegedanken, das war zum Beispiel auch was, was Frankl total fremd war. Und das fand ich sehr sympathisch, weil er hat gesagt, wir setzen Leitketten, jetzt in Bezug aufs Leid, ins Unendliche fort, wenn wir immer Leid mit Leid beantworten. Also wir sagen, boah, mein Partner hat mich jetzt wegen jemand anders verlassen, jetzt räche ich mich aber ganz böse. Dann setzen wir das Leid, dann wird er wieder reagieren auf dieses Leid, was ich dann zufüge, kommt wieder Leid, dann kommt wieder Leid. Und damit setzen wir Leitketten ins Unendliche fort. Ist leider sehen wir das auch auf der Welt immer wieder, ne? Was
Ja,
sowas,
leider.
immer Leid wird mit Leid beantwortet. Und diese Leitketten zu durchbrechen, das ist, sehe ich als eine unserer Aufgaben als Menschen an, weil wir sind eigentlich, sollten da drüber stehen. Wir sind nicht die Tiere, dass wir sind kein Hund, der geschlagen wird, dann muss er beißen. Das sind wir nicht. Wir können ja entscheiden, dem Moment, möchte ich das denn? Will ich, dass das Leid unendlich weitergeht oder will ich derjenige sein, der sagt, und bei mir hört es auf?
Ja. Und damit leben wir unsere innere Freiheit und auch unsere innere Stärke und können dadurch, wenn es uns so geht, auch da hineinwachsen.
Ja, genau. Ja, wir werden dadurch stark, weil es ist nämlich stark, das auszuhalten, eben nicht diesem Impuls zu folgen, diesem ersten
Ja.
Impuls, und der war jetzt böse oder die und jetzt räche ich mich, sondern zu sagen, nein, eben nicht. Ich durchbreche diese Leitkette und ich tue das für mich. Nicht jetzt für den anderen, sondern ich möchte, dass es mit mir aufhört.
Ja, wunderbar.
Na,
Also ich habe den Eindruck, dass das ganz schön rund ist. Oder haben wir von dem, was du dir, ich weiß ja, dass du dir schon viel Gedanken gemacht hast, noch irgendwas vergessen an dieser Stelle?
ich glaube, dass wir die wichtigsten Sachen alle besprochen haben. Vielleicht eine Sache noch, weil ich vorhin gesagt habe, dass die Werte, diese inneren Werte für uns so wichtig sind. Wenn man sich jetzt vielleicht fragt, wie kriege ich da wirklich Zugriff auf diese Werte, dass wir
Ja.
das ja auch so durchführen können. Da sagt Frankl, haben wir nämlich als Menschen eingebaut ein Organ, was uns darauf aufmerksam macht. Und das
Aha.
nennt, er sagt, das ist das, was er als Gewissen bezeichnet. Er sagt nämlich, das Gewissen ist unser Sinnorgan. Und das ist so wie so ein Spürhund, der uns hilft beim Aufspüren dieser Werte. Und wenn dieser Spürhund anfängt zu bellen, weil zum Beispiel vielleicht gerade ein wichtiger Wert von mir verletzt wurde, dann können wir sicher sein, oh, okay, das war das, darum geht es mir. Und wir dürfen da in uns hineinspüren und uns auf dieses Gewissen, sage ich mal, auf diese Stimme, die sich dann da regt, verlassen. Dann sind wir nämlich auch ein Stück weiter bei dem Aufspüren unserer Werte, die uns dann durch so eine Krise wiederum richtig gut durchführen können und auch vor allem bei der Neuausrichtung unseres Lebens. Wenn wir denn die Chance nutzen, die in der Krise steckt, und dann wirklich was neu ausrichten, was uns dabei dann helfen kann. Und ich finde es so schön, diese Stimme des Gewissens als unser Sinnorgan zu bezeichnen. Es hilft uns bei der Suche nach dem Sinn und da steckt dann wieder das Gestalten drin, weil wir den Sinn uns selbst dann aktiv wieder gestalten können nach der Krise, wenn wir mit unserer neuen Kraft gestärkt wieder daraus hervorgehen.
Wow. Oh ja, das war also nochmal eine sehr wichtige Ergänzung mit dem Sinnorgan.
Ja, das mag ich auch
Ja.
total gern, den Ausdruck des Sinnorgans.
Ja, danke schon. Dann gebe ich jetzt an dich trotzdem noch mal die letzten Worte. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben, so zum Abschluss?
Vielleicht nochmal als tröstlicher Gedanke, dass wir diese Krise tatsächlich annehmen als etwas, was uns zurechtschmiedet, dass wir sagen, okay, ich werde jetzt in diesem Feuer sozusagen zurechtgeschmiedet und zurechtgezimmert sozusagen und diese Chance nicht übersehen, die in der Krise drinsteckt. Da gibt es auch ein Zitat von Frankl, der sagt nämlich, erst unter den Hammerschlägen des Schicksals, in der Weißglut des Leidens, gewinnt das Leben an Form und Gestalt. Das heißt, wir dürfen es dann so als einen Übergangsprozess sehen, in dem wir so liebevoll zurechtgehämmert werden. Ist nicht immer liebevoll, das gebe ich zu.
Ja,
Also
okay.
das Leben kann auch ganz schön brutal sein. Nur wenn wir es vielleicht betrachten als eine Art Umbauprozess, fällt es uns vielleicht leichter, diese Hoffnung, von der wir gesprochen haben, nicht zu verlieren. Das gebe ich als Appell mit, bitte die Hoffnung nicht verlieren.
Vielen Dank, Lilian. Das waren so schöne Schlussworte. Dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Und ich wünsche einfach allen Hörerinnen und Hörern, dass sie diese Worte auf sich wirken lassen und ja, und die Lichtfunken sozusagen, die daraus entstanden sind, ins Bewusstsein fließen lassen. Möge es hilfreich sein. Ja, vielen Dank und allen eine gute Zeit. Dir auch, Lilian. Nochmal vielen Dank an dich.
Vielen Dank an dich, liebe Christa Marie.
Gerne.